Riechen Sie den Biergeruch? Bisschen riecht man's. Nehmen Sie einen tiefen Zug durch die Nase, lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Echte Wiener Kanalluft, biergeschwängert.
Es riecht also nach Bier. Ein bisschen jedenfalls. Dass man da überhaupt eine bestimmte Geruchsnote herausschnuppern kann, das ist erstaunlich. Denn wir befinden uns hier im Abwasserkanal, wo ja bekanntlich alles Mögliche zusammenkommt. Wir besuchen heute Wien von unten auf den Spuren des legendären Films Der dritte Mann. Wir besuchen Wien mittendrin auf einer Würstelstandtour und wir besuchen Wien am Rand. Da steht nämlich eine ganz außergewöhnliche Müllverbrennungsanlage. Wenn sie nicht Friedensreich Hundertwasser entworfen hätte, dann wäre sie kein Ausflugsziel. Aber Wien hat viele Überraschungen parat. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Es ist eine der erstaunlichen Sprachverwirrungen im Deutschen, dass die Wiener Wurst in Wien nicht Wiener heißt, sondern Frankfurter, die aber wiederum in Frankfurt nicht Frankfurter heißt, sondern Wiener. Also ähnlich wie beim Berliner, der in Berlin nicht Berliner heißt, sondern nur in Nord- und Westdeutschland. In Berlin dagegen auch nicht Krapfen wie bei uns, sondern Pfannkuchen. Und das, obwohl er weder in einer Pfanne gemacht wird, noch ein Kuchen ist. Ach, es ist wirklich wild. In Wien gibt es also Frankfurter und auch die Bosner, die wiederum nicht aus Bosnien stammt, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern in Salzburg erfunden wurde. Jede Menge Sprachverwurstung. Wir werden gleich noch die klassischen Wiener Wurstbuden-Vokabeln kennenlernen, denn die erschließen sich allesamt nicht von selbst. Es ist auch eine Art Geheimcode, mit dem gleich klar wird, wer ist von hier und wer nicht. Verena Meyer ist neu in Wien und hat sich einführen lassen ins Würstel-Universum.
Besuchen Sie Wien. Sie kommen von der Westautobahn, dann sehen Sie rechts das schöne Schloss Schönbrunn. Dann fahren Sie hinein über den Naschmarkt, auf den Opernring, links das Burgtheater, das Stubentor, der Karlsplatz und dort ein Würstelstand. Geh mit mir am Würstelstand, dafür ist unser Land bekannt.
Selbst Hannes Ringelstädter singt über die Wiener Würsteltradition. Die Sache ist nur, ich bin im Norden Bayerns aufgewachsen. Seit ich denken kann, esse ich Nürnberger Rostbratwürst. Die Wiener Würstel, dachte ich mir, können da eh nicht mithalten. Aber irgendwie will ich's nun doch mal wissen und habe mich daher aufgemacht zu einer kleinen Würstelstandtour. Ich starte in der Innenstadt. Direkt hinter der Oper, unterhalb des Kunstmuseums Albertina, liegt der Bitzinger Würstelstand. Ich treffe mich mit einer Freundin.
So nice to see you.
Super stammt aus Thailand, lebt aber schon ein paar Jahre in Wien und hat mir in Sachen Würstelstand einiges voraus. Als ich ihr erzähle, dass ich noch nie hier war, kann sie es gar nicht glauben.
Of course, when people are drunk, everybody is here. And when I have my friends visiting me, I have to take them here.
Nach dem Feiern kommt sie oft her und wenn sie Besuch von ihren Freundinnen aus Thailand hat. Denn der Würstelstand vor der Albertina, sagt super, gehört zu den besten der Stadt. Wie immer ist auch heute eine lange Schlange davor, die einmal über den Platz reicht. Das Team aber arbeitet flott. Als wir nach einer Viertelstunde drankommen, frage ich den Mann am Grill, was er mir als absoluter Einsteigerin empfehlen würde.
Käsekräner-Hotdog. Das ist der absolute Favorit hier. Und am meisten verkauft.
Wie viel verkauft ihr hier pro Tag?
Viel zu viele, um das, dass ich das zählen könnte.
Also zweimal Käsekräner bitte. Sein Mitarbeiter spießt lange Semmeln auf Metallstäbe, gibt Senf und Ketchup in das so entstandene Loch und anschließend eine dicke, fettig triefende Wurst.
Bitteschön. Lasst euch schmecken, ja?
Vielen Dank.
Danke. Servus.
Wir setzen uns auf eine Bank mit Blick auf die Oper. Dann folgt der Geschmackstest.
Cheers.
Let's try. Cheers. Käsekreiner.
Gar nicht schlecht. Sehr saftig und sehr fettig. Wirklich das ideale Partyessen. Insgesamt aber fehlen mir noch ein wenig Pep und Würze, wie ich sie von den Nürnbergern kenne. Aber meine Tour hat ja gerade erst begonnen.
Geh mit mir am Würstelstand, da stinkt es fett bis nein ins Korn. Strecke mit Bugel und ein 16er Blech. Ein Burenheidl tust mir in einen Hotdog auf den Weg.
Am nächsten Tag radle ich nach Norden. Mein Ziel? Würstelstand Nummer 2, Leo, an einer belebten Kreuzung im 19. Bezirk. Laut Wikipedia ist es der älteste in ganz Wien. Er wurde 1928 von Leopold Leo Mlinek gegründet und wird heute von Enkelin Vera Tondel geführt. Sie empfängt mich in ihrem kleinen Büro gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite. Sie sitzt an einem vollbeladenen Schreibtisch, eingemauert zwischen Kühlschränken, Regalen und Kisten. An den Wänden hängen Bilder aus der fast 100-jährigen Familiengeschichte. Zu Beginn war der Würstelstand nur ein kleines Handwagerl.
Es hatte keinen fixen Standplatz, war hier an der Ecke und musste jeden Tag da in den Hof hineingeführt werden. Da können Sie sich das Bild da anschauen. Der hat so ein Wagerl da gezogen, es war irrsinnig klein, da hat man ja auch kaum was verkaufen können. Und dann war das bisschen größere, das sieht man da oben, da konnte man dann schon mehr verkaufen. Aber Getränke haben sie zum Beispiel noch nicht gehabt am Anfang. Es ist erst viel später dazu gekommen und auch keine Kühlung.
Vera Tondel steigt 1992 ins Würstelstand-Business ein. Zu Opas und Vaters Zeiten hatte der Stand nur nachts geöffnet. Von 10 am Abend bis 4 Uhr früh. Er versorgte weinselige Nachtschwärmer und all jene, die nachts arbeiten mussten. Mittlerweile hat der Würstelstand Leo auch tagsüber geöffnet. Der Markt kann schon zum Frühstück vorbeischauen. Auch das Sortiment hat sich gewandelt. Von veganen Kreationen bis zu Hotdogs. Alles dabei. Ganz anders als früher.
Zu Beginn gab es nur Burenwurst in Meterware. Dann hat einer gesagt, er will so viel. Er hat immer angedeutet, die Zentimeter, die er haben will. Und dementsprechend hat sich der Preis gerichtet. Frankfurter und Waldviertler, das ist diese schwarze, rauchige Wurst. Alles nur, was im Wasser ist. Also nur gekochte Ware.
Da können Sie jetzt überlegen, schau, da sind diese neuen Sachen oder dieses da. Das ist mit unserem hausgemachten Topping.
Also Chicago Hotdog schaut gut aus.
Ja, dann soll
ich. Das ist mit Frankfurter.
Ja, Wiener heißt das bei euch.
Die Frankfurter sind ein weiterer Klassiker am Wiener Würstelstand. Also einmal den Chicago Hotdog, bitte.
Danke sehr.
Bitte.
Vielen Dank. Ja, geht. Danke.
Die Frankfurter, erzählt mir Vera Tondel, ist auch ihr Favorit. Mein Urteil zum Chicago Hotdog? Crunchy, dank Röstzwiebeln, und saftig, dank Coleslaw. Aber mir fehlen die Grillaromen. Die Frankfurter werden ja nur gekocht. Pluspunkt. Sie werden im Laugenbrioche serviert. Gutes Mittelfeld.
Ja, geh mit mir am Würstelstand. Dafür ist unser Land bekannt.
Heute ist Würsteltag. Abends steht Nummer 3 auf dem Programm. Ich radle in den 8. Bezirk. Ich liebe diese Ecke von Wien, dieses Grätzl, wie man hier sagt. Hier gibt's kleine Boutiquen, Cafés, das beste Eis der Stadt. Und in einer kleinen Gasse den Wiener Würstelstand, Wiens ersten Bio-Würstelstand. Er hat erst 2019 eröffnet, ist also ein echter Newcomer. Der Besitzer, Mike Lanner, hat schon vieles im Leben gemacht. Er war Unternehmensberater, hat nachhaltige Jeans verkauft und ein Generationencafé aufgebaut. Irgendwann kam er auf die Wurst.
Mich hat vor allem die soziale Idee Wiener Würstelstand interessiert, ganz am Anfang. Der Wiener Würstelstand hat nicht nur Wien im Namen, sondern ist Teil der Identität der Bevölkerung in der Stadt, glaube ich. Der Wiener Würstelstand, den gibt es schon lange. Ich sage immer, wir sind nicht nur Würstel-Nahversorger, sondern sozialer Näheversorger. Der Würstelstand ist im öffentlichen Raum, der hat sehr lange Öffnungszeiten, der ist immer da. Der Würstler ist ein bisschen für mich so der Grätzl-Concierge.
Das Publikum ist bunt gemischt. Neben uns ein junges Pärchen, Eltern mit Kindern. Am Hochtisch steht eine Männerrunde. Daneben befinden sich ein paar Hochbeete und ein kleiner Sandkasten. Wer gerne Tatort schaut, kennt diesen Würstelstand vielleicht. Bibi Fellner und Moritz Eisner haben hier schon öfter ihre Fälle diskutiert. Der goldfarbene Stand mit roten Markisen wird gern als Filmkulisse genutzt. Er stammt aus den 70er Jahren und ist einer der wenigen, der noch im Original erhalten sind. Was hier über die Theke geht, ist aber alles andere als traditionell. Der klassische Würstelstand, sagt Mike, ist in den vergangenen Jahren zu einem Auslaufmodell geworden.
Zu viel Tradition oder zu wenig Innovation. Immer das gleiche Angebot, oft dann in einer Qualität, die nicht immer so ist, wie man es gewünscht hat. Also so dieses Bild der Qualität, die nicht so ist, wie man es wünscht. Das sind die Gurkengläser, die dann schon so ausgebleichte Etiketten haben. Ein bisschen schuld daran, warum er zum Auslaufmodell geworden ist, ist sicher die Einführung der Registrierkasse vor ein paar Jahren in Österreich.
Auch das internationale Streetfood setzt dem Würstelstand zu. Pizza, Döner, Falafel. Mike Lanner kontert mit Bologna-Hotdog, bestehend aus Fenchel-Salsiccia, Oliventapenade und Scamorza-Käse sowie Bio-Bosner, einer Wurst, die ursprünglich aus Mikes Heimatstadt Salzburg stammt. Die Bosner gibt es auch in vegan, natürlich im Weckerl vom Bio-Bäcker.
Bosner, Kafka, dann das ist die vegane Bosner. Dann die Bologna, so ein bisschen ähnlich ist die Cordoba.
Wir teilen uns die Bologna und eine vegane Bosner. Dazu gibt's Kukuruzi, frisch frittierte Maiskolben.
Ich glaube, ich habe noch nie einen frittierten Mais gegessen. Der ist so aromatisch.
Auch ein Learning von mir in den letzten 3 Jahren. Man glaubt gar nicht, was man alles frittieren kann und was alles besser wird, wenn man es frittiert. Kleine Bosner.
Danke.
Man hört, es schmeckt. Knusprige Chips, saftige Würstel und dann dieser Mais. Am Ende bin ich pappsatt, meine Finger sind fettig und mein Bauch ist glücklich.
Geh mit mir am Würstelstand, dafür ist unser Land bekannt.
Rund 270 Würstelstände gibt es in Wien. Viel weniger als noch vor ein paar Jahrzehnten. Alle kriege ich bei dieser Tour trotzdem nicht unter. Aber einer geht noch, der Beste, sagt zumindest das Leservoting des Gastromagazins Falstaff.
Hallo.
Alles Wurscht heißt der Stand. Er liegt am Börsenplatz, direkt im historischen Zentrum. Fürs Kulinarische ist Sebastian Neuschler zuständig. Gebürtiger Salzburger und ebenfalls ziemlich neu im Würstel-Business. Als ich ausgerüstet mit Mikro zum Stand komme, ist der Mittagsansturm gerade vorbei.
Ganz professionell machen wir das halt, oder was? Hast du noch kurz sagen?
Ja, klar.
Super.
Während Sebastian Wechselgeld holt, ein paar Stammkunden versorgt und ein wenig mit den Gästen schäkert, komme ich mit einem älteren Mann ins Gespräch. Vor ihm Würstel und Bier. Er arbeitet gegenüber und ist oft hier. Ich will wissen, was ist das Besondere an diesem Stand? Er sagt, auf jeden Fall die Leute.
Klassische Wiener Würstelstandbetreiber sind halt schlecht gelaunte Mitarbeiter, die schlecht gezahlt werden, die einfach ihre Würsteln verkaufen. Da ist kein Schmäh, da ist kein Socializing, da ist kein blöder Spruch dabei, sondern was wollen Sie? Käsekreiner, gut, 4,90 Euro, danke, Wiederschauen. Ja, das ist so, da kann ich zum McDonald's gehen. Unterschiedliches Angebot auch immer wieder. Jetzt, der Freitag ist Fischtag, da gibt es halt immer wieder unterschiedliche Sachen. Ja. Da gibt es wieder Fish and Chips, dann gibt es einen Fischburger, dann Miesmuschel hat es das letzte Mal gegeben. Der Mix der Leute auch. Du bist zu spät gekommen, da sind gerade 2 junge Damen gestanden, die dürfen irgendwas gefeiert haben, die trinken heute Mittag eine kleine Flasche Champagner. Ja, das findest du woanders nirgends. Und man kennt sich, man kennt sich einfach. Ja. Das ist so ein bisschen Dorf. Und die Jungs machen es ja nicht schlecht.
Was?
Schmäh gehört zum Würstelstand dazu. Aber Champagner und Kalamari? Sebastian kommt aus der Fancy-Gastronomie, wie er sagt. Er hat lange in einem Haubenrestaurant gekocht. Als Corona die Branche lahmlegte, sattelte er um und serviert jetzt Trüffelpommes mit hausgemachter Chipotle-Mayo, Forellentatar und fermentierten Chili-Mais. Die Bosner kommt im Miso-Weckerl. Aber auch Klassiker wie die Burenwurst gibt's an seinem Stand.
Die wird auch noch gern gegessen. Da kommen halt dann so die alte Schule. Ein Hasse, das ist eine Burenwurst aus dem Wasser. Halbieren mit einem Krokodil, das ist ein Essiggurkel. Oder wenn es ein Peperoni ist, ist es ein Arschpfeiferl. Entschuldigung. Glasaugerl, sind Perlzwiebel. Also, du merkst sofort, wenn so ein klassischer älterer Würstelstand geher kommt, klingt die Bestellung ein bisschen wüder. Nachher gibt es mir eine Hase halbiert, ein paar Glasaugerl, ein Arschpfeiferl und ein 16er Blech. Was das 16er Blech ist eigentlich eine Otterkringer Dose. Nachdem wir zwecks Nachhaltigkeit keine Dosen mehr haben, kriegen sie dann halt ein Bier vom Fass. Ottergringer Brauerei ist im 16. Bezirk, Blechdose, 16er Blech.
Magst du Essen auch was? Magst du was Klassisches oder magst Calamari oder Beef Tartare oder?
Ich kann nicht widerstehen und bestelle die Calamari Fritti.
Filippo, bitte, machst mir einmal Presse-Calamari.
Dazu gibt's noch ein paar von den hausgemachten fermentierten Sachen.
Aber süßes gebe ich dir noch Wasser drauf.
Danke.
Bei so einem fancy Angebot gilt dann noch die alte Regel, dass sich am Würstelstand alle treffen, egal welches Alter, egal welche Schicht.
Ja. Da, und das ist mir auch ganz wichtig. Weil viele Leute dann kommen, darf ich bei dir überhaupt noch ein Würstel essen? Und dann sage ich, du musst bei mir ein Würstel essen, weil was, ich mag auch nicht nur die anzugtragenden Banker oder Anwälte. Ich habe sie alle gleich gern, aber wenn ich nur mehr das hätte, wäre es schade, finde ich. Weil die Durchmischung der Klassen und der Schichten, die würden niemals zusammenkommen an einem anderen Platz der Welt und miteinander sprechen. Und ich finde, beide können davon viel mitnehmen und das ist wichtig. Weil was weiß der Banker, der mit 5 Millionen im Jahr heimgeht, vom Leben von einem Mistkübler? Und die tauschen sich da aus, auf Augenhöhe, was sonst niemals passieren würde. Und das ist halt eine Mischung, die für mich ganz, ganz wichtig ist.
Darauf Calamari und ein Gläschen Prosecco vom Fass. Ich muss gestehen, das hier gehört mit der veganen Bosna zu meinen Lieblingsgerichten. Calamari und Veganes. Nicht das klassische Würstelstand-Menü. Aber am Ende geht's ja eigentlich gar nicht ums Essen, sondern um die besondere Stimmung, die Geselligkeit, den Schmäh und das Miteinander, das man so nur am Würstelstand findet.
Geh mit mir am Würstelstand, dafür ist unser Land bekannt. Ja, mach mir noch ein Trinken mit Bugel und ein 16er Blech. Ein Burenheidl tust mir in einen Hotdog auf den Weg.
Eine Wiener Institution, der Würstelstand. Unsere Schwestersendung Das Bayerische Feuilleton hat neulich eine ganze Stunde der Bratwurst gewidmet. Das aber nicht nur freundlich, sie wurde quasi vor Gericht gestellt. Von den Veganern natürlich. Ausgedacht hat sich das Ganze unser lieber Kollege Thomas Grasberger. Und da wollten wir gleich von ihm wissen, wieso geht's denn bei dir um die Wurst?
Liebe Bärbel Wossack, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für eure Frage. Tja, wieso geht's bei mir ausgerechnet um die Wurst? Naja, weil es natürlich immer um die Wurst geht, seit vielen Jahrtausenden schon. Bereits in der Antike, in der Odyssee, wurde Bratwurst serviert. In jüngster Zeit aber werden immer wieder Vorwürfe laut, die Bratwurst habe sich diverser Vergehen schuldig gemacht. Anstiftung zum Fleischkonsum, erhöhter CO2-Ausstoß, Gefährdung des Weltklimas und so weiter. Ja, und deshalb wurde es höchste Zeit, meiner Meinung nach, der Bratwurst endlich mal den kulinarischen Prozess zu machen und sie vor Gericht zu stellen. Dabei kommen natürlich alle wichtigen Stimmen zu Wort. Anklägerinnen und Verteidiger, Gutachterinnen und Sachverständige. Und natürlich ergreift auch die Angeklagte selbst das Wort und wehrt sich vehement ihrer Haut und ihres Bräts. Klar, schließlich geht's ja um die Wurst.
Das Bayerische Feuilleton, zu finden in der ARD-Audiothek. Die Abhandlung zur Wurst haben wir für Sie verlinkt in den Shownotes zum Radioreisen-Podcast. Wien, die Metropole an der Donau, ist unser Reiseziel heute. Natürlich ist jede einzelne Stadt dieses Planeten einmalig, aber Wien hat schon nochmal etwas ganz Besonderes. Es ist die große Offenheit Richtung Osten, die ganze Geschichte der multinationalen Habsburger Monarchie, die dort bis heute weiterlebt. Auch wenn die Kaiserzeit längst vorbei ist, auch wenn Wien dunkle Zeiten erlebt hat. Vor allem mit dem Anschluss ans deutsche Hitlerreich 1938 ging es erstmal bergab mit Wien. Der enorme kulturelle Reichtum des jüdischen Wien wurde ausgelöscht. Der Krieg zerstörte ein Drittel der Bausubstanz, es mangelte an allem. Ab 1945 war die Stadt dann von den vier Siegermächten besetzt. Es gab russische, amerikanische, französische und britische Sektoren und im ersten Bezirk wurde monatlich durchgewechselt. Wien lag plötzlich mittendrin im entstehenden Ost-West-Konflikt und wurde zum Zentrum der Spionage der bald schon verfeindeten Alliierten untereinander. Obendrein blühte der Schwarzmarkt, ein Paradies für gerissene Geschäftemacher. In dieser Atmosphäre ist 1949 der Filmklassiker Der dritte Mann entstanden. Auch wer den Film nie gesehen hat, die Titelmelodie ist ikonisch. Wir hören sie hier im Hintergrund. Und die Schwarz-Weiß-Bilder aus finsteren Kanalisationskanälen, die sind eingebrannt ins kollektive Gedächtnis. Michael Marek war dabei bei einer Führung der besonderen Art auf den Spuren des Films Der dritte Mann.
Die Altstadt von Wien. Ein Schriftzug in roten Lettern ist am Tickethäuschen nicht zu übersehen. Dritte Mann-Tour.
So, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte näher. Freunde, Römer, Mitbürger, liebe Bevölkerung.
Wir stehen am zentralen Girardi-Park. Links die Polizeiinspektion Wien, rechts die berühmte Sezession. Um uns herum Jugendstilgebäude, eine McDonald's-Filiale und hinten die barocke Karlskirche. Ein Fiaker fährt vorbei, am Mahnmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus und genau unter uns, tief im Verborgenen, der Wienfluss mit seiner Geschichte.
Kommen Sie ruhig ran ein bisschen. Das hat zwei Vorteile, ich muss nicht so schreien, ich habe eine sehr feuchte Aussprache und man gewöhnt sich gleich an das feuchte Milieu im Kanal. Das ist natürlich ein Scherz, Damen und Herren.
Sebastian ist eigentlich Schauspieler. Er wird unsere Gruppe von 15 Personen durch ein Labyrinth von gemauerten Gängen und Tunneln führen, dorthin, wo die Abwasserkanäle der Stadt zusammenlaufen.
Ich bin ein Tourguide, ich bin kein Kanalarbeiter. Das ist mein Glück, denn die Kanalarbeiter müssen sich durch dieses Profil, das sie hinter sich sehen, 1,5 Meter hoch, 70 Zentimeter breit, hindurchquälen. Die werden teilweise noch händisch gereinigt, ja genau von dem, was sie glauben, was da drin ist. Aber nach 80 bis 100 Metern darf man eh aufrecht stehen. Also ich weiß gar nicht, worüber sie sich beschweren.
Sicher nicht über die 50.000 Kanaldeckel, die es heute in Wien noch gibt und über die man täglich wahrscheinlich gedankenlos hinwegschreitet. Unterhalb der Oberwelt wartet auf uns ein 2500 Kilometer langes Kanalsystem, das wichtigste Hygienezentrum der Stadt, sagt Schauspieler-Guide Sebastian und zeigt eine Abbildung aus dem 19. Jahrhundert mit dem Wienfluss. Man erkennt, alles ziemlich blau, aber da stimmt was nicht.
Richtig, der Fluss ist zu blau. Warum? Sämtliche Abwässer flossen damals natürlich umgekehrt, direkt in den Wienfluss, hier selber vor der Stadtmauer. Waren Gerbereien angesiedelt, weiter raus Färbereien, anderes verschmutzendes Gewerbe. Von daher war es eine dreckige, stinkende Kloake, aus der immer so schöne Gasblasen aufgestiegen sind, die Kinder mit Vorliebe angezündet haben. Ein verbürgtes Kinderspiel von damals, Feuerwerk für Arme.
Einen Helm. Man kann den Helm größer machen.
Bevor es hinuntergeht, bekommt jeder und jede einen Helm, ein Haartuch und eine Lampe. Einigen sieht man die Aufregung an, für andere scheint es gar eine Mutprobe zu sein, angesichts dessen, was uns unten erwartet. Kloaken, stinkende Gerüche, vielleicht Ratten?
Gut, wir kommen zu den Sicherheitshinweisen. Alle haben sie gelesen. Es ist ein echter Kanal. Ich wiederhole es noch mal kurz. Bitte, wenn Sie was angreifen, nicht in Mund oder Augen fassen. Nachher kann man sich die Hände desinfizieren. Bitte auch keine E-Zigaretten, offenes Feuer. Und ganz wichtig, unseren Anweisungen Folge leisten.
Dann geht es los zum Originaldrehort des dritten Mannes. Ein achteckiger Einstieg mit sternförmig spitzen dreieckigen Platten aus Edelstahl, die sich quietschend öffnen und eine steile Wendeltreppe freigeben. Es geht 7 Meter tief unter die Erde. Von hier flüchtete einst Orson Welles als Schwarzmarktganove Harry Lime hinab ins unterirdische Abwassersystem. Den Sterndeckel gibt es noch immer, ganz wie im Film. Wien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die halbzerstörte Stadt ist unter den 4 Alliierten in Sektoren aufgeteilt. Der Schwarzmarkt blüht, Hunger und Verzweiflung machen sich breit. Joseph Cotten spielt den US-Amerikaner Holly Martins. Der Autor billiger Westernromane wird eingeladen nach Wien von seinem alten Freund Harry Lime alias Orson Welles.
The third man, hated by 1,000 men,
desired by one woman.
The third man, Hanging is too good for him.
So beginnt einer der berühmtesten Nachkriegsfilme aus dem Jahre 1949. Der dritte Mann, das Drama um Korruption, Verrat, Mord und verschmähte Liebe, gilt nicht nur als Schwarz-Weiß-Klassiker. Das British Film Institute kürte ihn 1999 zum besten britischen Film aller Zeiten.
Wer hat den Film gesehen? Harry Lime alias Orson Welles? Dieser Herr hier war ein Superstar zu seiner Zeit, allerdings auch eine Diva. Man musste den Kanal mit Seife reinigen, beziehungsweise die Wände, bevor er überhaupt runtergegangen wäre. Er kam angeblich 1,5 Tage zu spät zu den Dreharbeiten. Deswegen hat angeblich, nix ist fix, der Regisseur diese wunderbaren Schattenrisse im Film, Sie kennen diese Schattenszenen, erfunden. Der Hauptdarsteller war nicht da, das Team stand da, man musste was machen.
Belegt ist, dass der Hollywood-Star, der einen skrupellosen Schwarzmarktschieber spielt, sich für manche Szenen dubeln ließ und dass einige Kanalszenen im Londoner Studio nachgebaut und gedreht wurden. Welles soll sich grantelig benommen haben, als es darum ging, hier unten im Kanalset zu schauspielern. Er habe sogar Parfum versprühen lassen, um in der Unterwelt arbeiten zu können. Wahrheit oder Dichtung?
Orson Welles hätte niemals Kontakt mit dem Kanalwasser aufgenommen. Deswegen haben sie einen Statisten genommen, ein sogenannter Luxury Extra. Warum Luxury? Die Leute haben damals in Wien gehungert. Das war eines der schlimmsten Hungerjahre überhaupt. Haben gelebt von 900 Kalorien am Tag. Das ist so viel wie ein Big Mac. Und man hat ziemlich lange gebraucht, um einen beleibteren Statisten zu finden. Der hatte nämlich gute Beziehungen. Sein Bruder war Fleischhauer im Waldviertel. Dann folgen Sie mir bitte in die Überfallkammer.
Weiter geht es entlang klammer Ziegelwände, um die Originalschauplätze zu inspizieren. Im matten Licht unserer Helmleuchten geht es über feuchte Metallroste. Wasser tröpfelt vom Gewölbe, im Hintergrund hört man ein diffuses Wasserrauschen. Der Kanal riecht erstaunlich erträglich. In der riesigen, 20 Meter langen und 6 Meter hohen Überfallkammer des Kanalsystems wird ein kurzes Film-Best-of an die Wand projiziert, trotz Halbschatten unverkennbar das Gesicht von Orson Welles.
Ihm selber hat man angeboten $100.000 oder eine Gewinnbeteiligung. Wofür, glaubt ihr, hat er sich entschieden? Die Dollar, nur Bares ist Wahres, ist richtig. Er war chronisch in Geldnot, er hat immer über seine Verhältnisse gelebt. Er hat auch nicht an den Erfolg des Filmes geglaubt, ein großer Fehler, denn der dritte Mann ist tatsächlich der erfolgreichste britische Film aller Zeiten.
Gerade der jüngeren Generation, die glauben, das heißt Drei-Mann-Tour und nicht die dritte Mann-Tour, also dass da drei Männer vielleicht herumspazieren.
Matthäus Milkowitz begleitet uns. Der Mitarbeiter vom städtischen Kanalnetzbetreiber kennt sich aus, unten wie oben und in der Filmgeschichte.
Es gab immer wieder Geschichten, dass eben im Kanal unterirdische Netzwerke und Geheimpolizei miteinander kommunizieren. Das hat natürlich super in die Story gepasst, Verschwörungstheorien und Spionage gegenseitig.
Während Milkowitz erzählt, geht es weiter durch enge Gänge, ein Labyrinth aus Tunneln, spärlich beleuchteten Alleen mit runden Gewölbedecken und kaum menschenhohen Gassen. Aus Sicherheitsgründen immer vorweg, Kanalarbeiter Walter.
So, wir befinden uns hier im sogenannten Schotterfang. Hier wird, wie man sieht, der Kanal breiter, das Wasser wird dadurch langsamer und das ganze schwere Material, das mitfährt mit dem Wasser, kann sich hier absetzen. Wir haben nämlich links und rechts jeweils eine Kammer, die ist so 12 Meter lang und 1,5 Meter tief und alle 6 Wochen circa ist sie 3/4 voll und da wird sie sauber gemacht.
Das ist nämlich einer der Hauptdrehorte des dritten Mannes. Da sieht man auch diese berühmte Überfallmauer, wo eben die Filmfigur des Harry Lime drüber gelaufen ist.
Bereits 1739 hatte Wien als erste europäische Hauptstadt ein Kanalnetz. Bis in 14 Meter Tiefe führt uns der Rundgang in die Unterwelt. Unbehelligt rauscht dort der Wienfluss, den Ingenieure Ende des 19. Jahrhunderts unter die Stadt verbannten.
Riechen Sie den Biergeruch? Bisschen riecht man's. Nehmen Sie einen tiefen Zug durch die Nase, lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Echte Wiener Kanalluft, biergeschwängert.
Ganz anders rieche es, wenn in der Mannerfabrik Schokolade für die neapolitanischen Schnitten produziert werde. Dann würde es hier unten süßlich muffeln und die Brühe sähe dunkel wie zartbitter aus, sagt Sebastian.
Der Raum, in dem wir uns hier befinden, der ist circa 115, 120 Jahre alt, ca. 1905 wurde der hier gebaut. Warum? 1837 gab es in Wien eine Weltausstellung, da ist ein kleines Hoppala passiert, nämlich ein neu gebautes Hotel im zweiten Bezirk. Dort war eine Wasserleitung undicht und es kam zu einer Choleraepidemie, einer von mindestens 15 im 19. Jahrhundert in Wien. Das hat dazu geführt, dass 3000 Menschen gestorben sind, darunter einige Touristen. Das hat jetzt international keinen schlanken Fuß gemacht, wie man bei uns in Wien sagt, und hat dazu geführt, dass von den erhofften 20 Millionen Besuchern nur 7 Millionen kamen.
2023 waren es 17 Millionen Übernachtungen. Heute kümmern sich 200 Mitarbeiter der städtischen Wienkanal um Erhalt und Funktionsfähigkeit des Abwassersystems. Einige Wände sind mit Moos und Schimmel bedeckt, von der Decke tropft Wasser herab, das sich auf dem Boden sammelt und kleine Pfützen bildet.
Sie wissen, die Situation um 1900 in Wien war sozial katastrophal. Es gab die sogenannten Bettgeher, das heißt, es gab keinen Wohnraum, die Leute haben Betten gemietet. Wenn der eine sich aufgestanden ist, hat sich der nächste hingelegt. Hygienisch natürlich eine Katastrophe und das waren noch die Glücklichen. Die Unglücklichen, die haben hier im Kanal gewohnt. Hier habe ich ein Foto von 1910, von einem gewissen Max Winter. Der kam im Elendskostüm hier runter in den Kanal und hat die Kanalbewohner von Wien porträtiert.
Wovon die Unglücklichen gelebt haben, will ich wissen. Von allem, was den Bewohnern der Oberstadt ins Waschbecken oder in die Toilette gefallen sei. Halsketten, Broschen oder Ohrringe, die von den Unterirdischen gesucht und gesammelt wurden, erklärt Sebastian. Das meiste sei Altmetall gewesen, irgendein Schrott, den man damals für ein paar Kreuzer weiterverkauft habe.
Was glauben Sie, findet man heute? Bitte? Schmutz, ja? Also alles, was oben passiert, ein Kollege von mir sagt immer, jede Sünde. Ne? Besteck, Kondome, die werden bei uns Schlauchboote genannt, Spritzen leider auch, Handys, Gebisse. Wir fragen uns bei den Gebissen immer, wie geht das? Ne? Wahrscheinlich unter Alkoholgenuss muss man sich dann erleichtern.
Am Ende eines Gangs öffnen wir eine schwere Eisentür und ein riesiger, 20 Meter breiter Kanal liegt vor uns mit einem Rinnsal in der Mitte.
So, wie versprochen, frische Luft. Nicht mehr Teil vom Kanalnetz, sondern der Wienfluss, die Wien. Ein liebes kleines Bächlein zurzeit. Die Wien ist eine Wasserstraße, ja, das heißt, mit dem Boot dürfte man hier durchfahren. Ihr dürft aber nicht aussteigen, weil das Betreten vom Gewölbe verboten ist. Also bitte, wenn, dann durchfahren. Und ihr werdet lachen, ein- bis zweimal pro Saison, wenn wir Touren hier machen, kommen wirklich Jugendliche vorbei, hier mit einem Schlauchboot oder mit einem Kanu. Bisschen gute Musik und wahrscheinlich auch ein paar Bier oder so.
Es ist aus, Harry, komm heraus! Es gibt keinen Ausweg!
Was willst du?
Gib's doch auf! Mr. Martin, zurück! Kommen Sie zurück! Zurück! Zurück!
Das Filmende ist Legende. Orson Welles mit seinem diabolischen Charme des Bösen taucht ab in das unterirdische Labyrinth der Wiener Kanalisation. Eine Hetzjagd beginnt durch weit verzweigte Schächte und Tunnel, über Stufen und Leitern. Ihm hinterher die internationale Polizei der Besatzungsmächte. Schließlich wird er gestellt und erschossen. Für uns geht es nach gut 60 Minuten wieder nach oben. Frische Luft, blauer Himmel. Sebastian rät zur Sachertorte mit Schlagobers im Kaffeehaus als Belohnung für eine wunderbare unterirdische Führung durch die Wiener Kanalisation.
Und wer auch immer das jetzt nicht mehr ganz präsent hat, den großen Film Der dritte Mann, der lässt sich leicht finden zum Streamen oder Leihen oder Kaufen. Und das ist auf jeden Fall ein paar kleine Euro wert, dieses Meisterwerk mal wieder anzuschauen. Wien ist auf jeden Fall und immer eine Reise wert, auch mehrere. Es gibt so viel anzuschauen und zu erleben und wenn man alles angeschaut hat, dann kann man stundenlang im Kaffeehaus sitzen. In Wien zu leben ist natürlich auch eine Sache. Erstaunlicherweise gibt es dank der wegweisenden Stadtpolitik der 30er Jahre immer noch erschwinglichen Wohnraum. Das Rote Wien, so wird die Epoche genannt, in der die Gemeindebauten entstanden sind, die bis heute das Stadtbild prägen und die totale Gentrifizierung verhindern. Die Wiener Gemeindeverwaltung hat also eine große Tradition, was vorausschauende und auch unkonventionelle Entscheidungen angeht. Ein jüngeres Beispiel dafür ist ausgerechnet eine Müllverbrennungsanlage. Dass so ein Koloss am Stadtrand eine Touristenattraktion werden könnte, auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Aber so ist es. Die Wiener Stadtwerke haben einst den Künstler und Architekten Friedensreich Hundertwasser beauftragt, die Anlage zu gestalten. Verena Meyer jedenfalls hätte nie damit gerechnet, dass sie mal eine Führung durch eine Müllverbrennungsanlage buchen würde. Aber Hundertwasser macht's möglich.
Draußen nur bitte aufpassen. Sollten noch Fahrzeuge kommen?
Das ist Georg Barisch. Er arbeitet für Wien Energie, das städtische Energieunternehmen.
Ja, die erste Station, wir können ruhig runtersteigen. Für die Müllsammelfahrzeuge sind hier zwei große Wagen. Jedes Fahrzeug, das hier herkommt, muss abgewogen werden. Wir sehen unser Gewicht hier.
Rund 150 Kilo zeigt die Waage.
Wenn wir jetzt hier ein Müllsammelfahrzeug stehen hätten, hätten wir hier ein Gewicht von etwa 20 bis 22 Tonnen. Ja? Und 6 Tonnen davon, das ist Müll. Ja?
Haltestelle Spittelau. Ungefähr 10 Minuten dauert die Fahrt mit der U4 vom schmucken Karlsplatz hier hoch in den Norden, immer am Donaukanal entlang. Die meisten nehmen die U-Bahn in die andere Richtung, denn dort steht das Schloss Schönbrunn. Aber in Spittelau gibt es eben die wahrscheinlich schönste Müllverbrennungsanlage der Welt. Sie ist Ausflugsziel, gehört quasi zu jeder ernst gemeinten Sightseeing-Tour in Wien dazu. Gestaltet hat sie der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser. Der markante Turm überragt die ganze Stadt. Ein schmaler Schlot, auf dem ziemlich weit oben ein vergoldeter, runder Aufbau sitzt. Ein wenig wie der Berliner Fernsehturm im Disco-Look. Das Gebäude selbst ist kastenförmig, aber voller Ausbuchtungen und geschwungener Kanten. An einer Seite wachsen Bäume auf einer kleinen Terrasse. Auf den Ecken stecken goldene Kugeln. Die Fassade ist im typischen Hundertwasser-Stil gestaltet. Ein wenig, als hätten Kinder sie bemalt. Im Servicezentrum warten Kunden mit Fragen zu Gaspreisen und Heizrechnungen. Im hinteren Bereich findet sich ein kleiner Kinoraum. Hier geht es um ganz andere Zahlen.
Herzlich willkommen hier bei uns bei Wien Energie. Herzlich willkommen in der schönsten Müllverbrennungsanlage der Welt.
Rund 10.000 Interessierte aus aller Welt führt Georg Barisch jedes Jahr durch seine Müllverbrennungsanlage. Zu Beginn verkündet er stolz die beeindruckenden Fakten. 250.000 Tonnen Hausmüll werden hier jährlich verbrannt. Wärme und Strom für über 50.000 Haushalte erzeugt. Errichtet wurde die Anlage Ende der 1960er Jahre. Müll als Energiequelle, damals ein revolutionäres Konzept. Die Wärme wurde für die umliegenden Krankenhäuser, Bäder und Haushalte eingesetzt. Bis zu jenem Tag im Mai 1987. Die dunkelste Stunde in der Geschichte der Müllverbrennungsanlage, wie Georg Barisch sagt.
Es war die Nacht des 15. Mai 1987, die Spittelau brennt. Ein Großbrand hat die Anlage völlig zerstört. Wir hatten damals Glück, es gab weder Tote noch Verletzte, aber auch ein großes Problem. Aufgrund des Brandes konnten wir hier in der Spittelau für mehr als 2 Jahre keinen Hausmüll verbrennen. Der Müll musste damals auf der Mülldeponie am Rautenweg abgelagert werden.
Die Anlage sollte so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Und zwar als modernste und umweltfreundlichste ihrer Art.
Und es hat auch geheißen, die Spittelau soll völlig neu gestaltet werden. Sie soll zu einem Kunstwerk werden. Damit wurde ein österreichischer Künstler, nämlich Friedensreich Hundertwasser, betraut. Hundertwasser war anfänglich aber sehr skeptisch. Er hat gemeint, nein, eure Dreckschleuder, die werde ich euch nicht behübschen.
Hundertwasser war ein passionierter Umwelt- und Naturschützer. Das zeigt schon sein Künstlername. Aus Friedrich macht er Friedensreich, ein Reich für den Frieden. Geboren wurde Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelblut, so sein voller Künstlername, als Friedrich Stohwasser, am 15. Dezember 1928 in Wien. Schon als Kind begann er, sich künstlerisch zu betätigen. Im Schulzeugnis wurde sein außergewöhnlicher Farben- und Formsinn gelobt. Obwohl seine Kindheit von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs geprägt war, malte er märchenhafte, farbenfrohe Landschaften und ersann paradiesische Welten.
Er träumt ja von einer abfallfreien Gesellschaft. Wir haben ihn aber dennoch überreden können. Wir haben ihm auch gesagt, wenn wir Spittelau jetzt nicht hier hätten, dann würden 60.000 Haushalte mit ihren Schloten ohne eine Rauchgasreinigung die Wiener Luft verpesten. Das hat ihm zum Denken gegeben. Er hat dann sehr lange nachgedacht, ein ganzes Jahr.
Zeit seines Lebens kämpfte er für die Rettung der Meere, den Schutz des Regenwaldes, betrieb Recycling, bevor es zum Trend wurde. In seinen Bauten nutzte er Wasser- und Sonnenenergie, installierte Humustoiletten und grüne Oasen. Die Menschheit, so Hundertwassers Vision, sollte wieder mehr im Einklang mit der Natur leben. Und nun sollte er eine dreckige Müllverbrennungsanlage entwerfen? Die Stadt versprach ihm, eine hochwirksame Rauchgasanlage einzubauen, dank der kaum noch Schadstoffe in die Luft gelangen.
Und dann hat er zugesagt, unter drei Bedingungen. Die erste Bedingung war der Einbau dieser Rauchgasreinigungsanlage, das haben wir ihm schon versprochen. Die zweite Bedingung war der Aufbau einer umfassenden Mülltrennung in Wien. Es gab vorher schon eine Mülltrennung, aber so wie wir sie heute kennen, das geht auf den Hundertwasser zurück. Und die dritte Bedingung war, dass sich niemand in seine Planungen einmischt. Nachdem er das alles neu gestaltet hat, hat er die Spittelau zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich eine der Top 10 Sehenswürdigkeiten.
Bis zur abfallfreien Gesellschaft, von der Hundertwasser geträumt hat, ist es noch ein weiter Weg. Bis dahin lautet die nachhaltigste Strategie Müllvermeidung, Mülltrennung, Müllverbrennung. Wie das funktioniert, zeigt Georg Barisch im Innenhof.
Wir haben natürlich auch hier die Gestaltung Hundertwasser im Außenbereich, überall.
An der Einfahrt zur großen Halle stehen geschwungene, pinkrote Säulen, wie aufgereihte Perlen. Daneben duckt sich ein kleines Häuschen mit pilzförmigem blauem Dach in eine Hausnische. Die Fassade ist mit gelben Klecksen und bunten Linien bemalt. Ein toller Arbeitsplatz, meint Georg Barisch.
Weil wir immer die Mischung sehen zwischen Natur, zwischen Technik und Kunst. Die ist hier überall in der Spittelau greifbar. Wir haben auch so Baustellenfolien damals gemacht mit der Universität für angewandte Kunst. Wir haben hier jahrzehntelang Vernissagen gemacht, viermal im Jahr. Das ist leider aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich.
Die Müllverbrennungsanlage in Spittelau beweist, Nutzgebäude müssen keine tristen Betonbauten sein. Hundertwasser machte aus seinem ehemals nüchternen Zweckbau ein farbenfrohes Kunstwerk. Dieser Stil prägte seine gesamte Arbeit. Unzählige Bilder, Grafiken, Tapisserien und mehr als 40 Bauten schuf er bis zu seinem Tod im Jahr 2000. Hundertwasser sah in Häusern, nach der Epidermis und der Kleidung, die dritte Haut des Menschen. Deprimierende Architektur macht die Seele krank, lese ich an der Wand des Treppenhauses auf dem Weg nach oben. Ein Zitat von Hundertwasser. Schönheit ist ein Allheilmittel, heißt es ein Stück weiter. Wie toll wäre es, wenn all unsere Nutzgebäude, Krankenhäuser, Kraftwerke, Fabriken farbenfroher und freundlicher gestaltet wären. Die Müllverbrennungsanlage in Wien beweist ja, dass es geht. Und dennoch ist sie bis heute eine absolute Ausnahme. Die Arbeiten beginnen 1988 und dauern knapp 4 Jahre. In den Folgejahren gestaltet Friedensreich Hundertwasser noch andere Nutzgebäude. Den Bahnhof der Hansestadt Uelzen, eine österreichische Autobahnraststätte, ein Toilettenhäuschen in seiner Wahlheimat Neuseeland. In diesem Land ist der im Jahr 2000 verstorbene Künstler auch begraben.
Ja, hier sind wir jetzt im Bereich der neuen Hundertwasserstation. Auf einer Dachterrasse entsteht ein Wald. Es werden verschiedene Schaustücke, die Hundertwasser betreffen, hier demnächst zu sehen sein. Wir haben einen eigenen neuen Holzstiegenturm gebaut, der noch begrünt und bemalt wird, um auch das Werk Hundertwassers hier ein bisschen näher darstellen zu können. Wir sind jetzt da in den letzten Bauphasen hier, also man sieht, die Pflanzen werden gerade eingesetzt. Demnächst werden wir das auch hier eröffnen.
Begrünte Dächer und Fassaden. An Bauten von Hundertwasser grünt und blüht es gewaltig. Das bekannteste Beispiel in Wien ist das Hundertwasserhaus. Ein Sozialwohnungsbau, den der Künstler in den 1980er Jahren gestaltet hat. Mehr Wald als Haus. Über 200 Bäume und Sträucher wachsen auf Balkonen, Dachterrassen und Fassaden.
Schauen wir mal, ob wir zum Kranfahrer rein dürfen.
Wir bekommen jetzt erstmal einen Einblick in das Herz der Müllverbrennungsanlage.
Servus, darf ich dich kurz stören? Ich habe eine junge Dame, eine Journalistin.
Der Kranfahrer sitzt in einer kleinen, verglasten Kabine. Vor uns eine Wand aus Müll, 22 Meter hoch.
Ja, wir sind jetzt in einer der beiden Krankabinen. Der Kollege Kranfahrer hat die Aufgabe, den Müll, der unter uns da reingefallen ist, nach oben zu bringen. Er schlichtet ihn auf und dann, man sieht da sehr viel schon an Müll, dann mischt er ihn, er holt große Stücke raus, also da drüben sieht man einige Stücke, die wir gefunden haben, Badewannen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde, Bettgestelle, Fahrräder, Matratzen, eine halbe Kuh, ein ganzes Auto haben wir hier drinnen schon gefunden. Ja, das muss er rausholen.
Nach einer Stunde bei über 850 Grad bleibt nur noch die sogenannte Schlacke. Steine, Glas, Mineralien, die man zu Beton weiterverarbeitet. Und einige Reststoffe, die zur Endlagerung in Salzbergbaustollen gebracht werden. Zum Abschluss gehen wir noch hoch auf die Dachterrasse.
So, jetzt gehen wir ein Stück nach oben. Keiner mehr da. Geht sich das aus irgendwie mit dem Helm?
Passt.
Super. Ja, dieser Führungspfad führt uns dann vom Hundertwasserturm kommend über einen Holzsteg hier rüber.
Wow, das ist eine Aussicht.
Die Aussicht ist sehr gut.
Oben wartet nicht nur eine beeindruckende Aussicht, sondern ein weiteres künstlerisches Highlight. Die Hundertwasserkappe. Blau-rot und bauchig, so wie sie der Künstler meist trug. Diese hier ist mehrere Meter groß und sitzt auf einem kleinen Türmchen.
Das war eigentlich nicht wirklich seine Idee. Denn bei der ersten Bauverhandlung, die er mit unserer Bauabteilung geführt hat, hat man verschiedene Details besprochen und es war hier eine hässliche Lüftung. Und man hat überlegt, wie kann man die gestalten, dass es auch Hundertwasser gefällt. Und Hundertwasser war nicht sehr geduldig. Nach einer gewissen Zeit in dieser Besprechung hat er beschlossen, er haut den Hut drauf. So sagt man das bei uns in Wien, wenn man genug hat. Er hat die Besprechung verlassen. Die Kollegen haben nachgedacht, haben gesagt, das ist wohl seine beste Idee gewesen, denn wir werden seine Kappe vergrößern. 4 Meter im Durchmesser circa werden sie hier über diese hässliche Lüftung stülpen. Hundertwasser hat es nicht gewusst. Als er dann bei einer Baustellenbesprechung hier war und seine Kappe hier gesehen hat, hat er sich wirklich sehr gefreut.
Was den Naturliebhaber Hundertwasser sicher auch gefreut hätte, am Schlot, unterhalb der goldenen Disco-Kugel, nisten jedes Jahr mehrere Falkenfamilien. Zeichen für die gute Luftqualität. Und der Beweis, dass Naturschutz, Kunst und Technik Hand in Hand gehen können.
Und wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, einfach im Netz nach Fotos suchen. Da ist auf dem Dach der Müllverbrennungsanlage tatsächlich auf einem Türmchen eine klassische Hundertwasserkappe drauf, blau-rot gestreift. Einfach so. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause aus Wien, wo es so viele schöne Dinge und so schöne Worte gibt. Vom gemischten Satz über den verlängerten oder auch den Einspänner bis zum Mistkübel. Ein paar sehr schöne Vokabeln kann man auf jeden Fall mitbringen von der Reise. Ich denke dran, wenn ich heute noch in die BIM steige, wobei das stimmt ja nicht, ich bin ja nicht in Wien. Bei uns heißt es Straßenbahn oder vielleicht Trambahn. Fürs Fernweh außerhalb der BIM-Reichweite empfehle ich wie immer unseren Radioreisen-Podcast. Der ist ganz bequem zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon sagt diesmal Servus und Baba, Bärbel Wossack.